Dies ist eine besondere Folge unseres Podcasts, denn wir haben heute überraschend Besuch. ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez ist bei uns.
Es gibt keine Kultur der Angst, weil wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Der Stahl ist der größte Stahlhersteller in Deutschland, hat die schlechteste Leistung. Das ist ein Fakt, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Das ist natürlich eine sehr sensible und sehr komplizierte Botschaft, weil es erstmal Zukunft nimmt für viele Menschen. Die Eigentümer haben aber sich auch immer wieder geäußert, dass wenn es keine Verkaufsmöglichkeit gibt, dass wir dann die Schließung vollziehen müssen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 7.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Wie immer sitzt bei mir WAZ-Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Ja, wir sind jetzt gerade, ist Herr Lopez wieder gegangen. Wir haben hier mit ihm zusammen aufgenommen in unserem kleinen Podcast-Studio. Das war ein bisschen überraschend, weil eigentlich wollten wir ja heute über HKM sprechen. Da gäbe es auch richtig was zu besprechen, weil wir haben ja auch eine aktuelle Newslage. Der Investor von HKM ist abgesprungen. Wir werden da nächste Woche groß drüber sprechen. Jetzt hatten wir Herrn Lopez da. Das kam auch für uns beide ein bisschen überraschend. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
Ja, wir haben sehr kurzfristig das Angebot bekommen. Ja, einfach ein Anruf. Herr Lopez könnte sich vorstellen, in Ihrem Podcast zu kommen. Wir haben dann erstmal nachgedacht, welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das. Am Ende haben wir gesagt, die Vorteile überwiegen und es könnte spannend werden.
Genau, weil wir konnten ihm jetzt alle Fragen stellen, die in den ersten Folgen aufgekommen sind und über die wir hier gesprochen haben.
Olli, du hast Miguel Lopez jetzt ja zum ersten Mal live und in Farbe gesehen und mit ihm gesprochen. Wie war's?
Ich fand ihn echt interessanter Mensch und spannend fand ich, wird man gleich auch hören, er hat so eine ganz tiefe, ruhige Stimme und entspricht im Auftreten erstmal so gar nicht diesem Bild, was man hat von ihm öffentlich, dass er so relativ hart ist und diese Kultur der Angst verbreitet. Auf der anderen Seite merkt man aber auch schon an vielen Stellen inhaltlich, dass er da mit einer durchaus großen Konsequenz unterwegs ist und teilweise war zumindest mein Eindruck auch relativ harte Aussagen tätigt. Wie fandest du es?
Ich fand auch, er wirkte sehr entschlossen, sein Ding durchzuziehen. Das Ding ist auch mit Härten verbunden und da lässt er keinen Zweifel dran, dass da was kommt und dass das auch viele Menschen betreffen wird.
Ich würde sagen, hören wir einfach mal rein. Herr Lopez, herzlich willkommen bei der WAZ. Schön, dass Sie hier sind. Wir müssen zu Beginn für unsere Hörerinnen und Hörer einmal das Setting hier beschreiben. Wir haben Sie jetzt einfach in unser ja wirklich Mini-Podcast-Studio mit reingefercht und wir sitzen hier jetzt mit Ihrem Pressesprecher und unserer Podcast-Redakteurin Anja Wölker in einem Raum, der ist ungefähr so groß, würde ich sagen, wie so ein VW-Bulli von innen, nicht viel größer zumindestens. Wir haben es also schön kuschelig, damit sich die Hörerinnen und Hörer mal vorstellen können, wie sieht das aus? Um uns mal einzustimmen und in die richtige Stimmung zu versetzen, die es in Ihrem Unternehmen in den vergangenen Monaten ja durchaus gab, starten wir mal mit einem O-Ton. Den kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon. Wir spielen den vielleicht mal vor.
Um die Stahlproduktion.
Da war keine Scheiße!
Feigling!
Entschuldige dich mal!
So klang das zwischenzeitlich mal vor der Konzernzentrale, wo tausende Menschen gegen ihre Pläne, aber auch, das ist, glaube ich, neu bei ThyssenKrupp, auch sehr hart gegen sie persönlich protestiert haben. Tut das weh, sowas zu hören?
Natürlich ist das sehr unangenehm. Das kann man durchaus sagen. Das belastet natürlich. Auf der anderen Seite bin ich ja angetreten, um hier eine Mission zu erfüllen. Wir wollen aus einer Einheit, die in den letzten vielen Jahren sehr stark finanziell schlecht gearbeitet hat. Wir wollen daraus einen sehr gesunden Konzern machen, eine sehr gesunde Stahlsparte. Wir glauben an Stahl Und deswegen müssen wir den Stahl fit machen. Und fit machen bedeutet, Strukturen zu bilden, die im Wettbewerb bestehen. Wir sind der größte deutsche Stahlhersteller. Wir sind die Nummer 2 in Europa. Und es ist natürlich auch niemandem vermittelbar, dass unsere Leistungsfähigkeit unterhalb fast aller anderen Stahlkonzerne in Europa liegt. Und insofern, das ist meine Mission, ich muss für die Menschen diesen Stahlbereich sanieren, gemeinsam mit allen Neudeutsch-Stakeholdern dazu sprechen und dazu arbeiten. Das ist eine schwere Mission, aber die gilt es umzusetzen. Es geht um viel, es geht um alles und deswegen muss man dann auch diese Äußerung leider in Kauf nehmen und ich mag sie überhaupt nicht.
Sie sind ja vor knapp 2 Jahren überraschend ThyssenKrupp-Chef geworden. Bei dem Unternehmen, das Sie übernommen haben, läuft es ja freundlich gesagt nicht so wirklich rund. Damals schon nicht, ist im Moment auch noch einiges im Argen. Diverse Vorgänger mussten wieder gehen, weil sie den Laden nicht in den Griff bekommen haben. Warum haben Sie, als Sie auf den Job angesprochen worden sind, gedacht, das mache ich und ich bin auch der Richtige dafür?
Also der ThyssenKrupp-Konzern ist ja nicht ein Unternehmen allein. Das ist eine Industrieikone, das ist Teil der deutschen Wirtschaftsgeschichte, das ist ein fundamentaler Teil der deutschen Industriegeschichte. Und um ganz offen zu sein, da kann man überhaupt nicht Nein sagen. Also wenn man diese Chance hat, aus einem Unternehmen, was eine sehr komplizierte Geschichte hat von vielen Jahren an keiner oder schlechter finanzieller Performance, wenn man diese Chance hat, das Unternehmen mit Teams gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit anderen Stakeholdern wieder in die richtige Bahn zu bringen, diese Aufgabe kann man sich nicht verwehren. Also das ist, wenn Sie müssen ja auch, zumindest meine Überzeugung, der Gesellschaft was zurückgeben. Und das ist hoffentlich ein Teil, dieses Unternehmen zu sanieren, was man der Gesellschaft wieder zurückgibt.
Haben Sie sich auch geschworen, ich mache das anders als andere? Und wenn ja, was möchten Sie anders machen als andere?
Also zunächst einmal muss man sagen, wir haben ja in den letzten 2 Jahren zum ersten Mal hintereinander zweimal positive Zahlen geschrieben, wenn man das operative Ergebnis anschaut und auch positives Free Cash Flow, also im Prinzip positive Kasse erwirtschaftet. Und wenn wir jetzt, das ist das, was wir vorhaben, im dritten Jahr hintereinander auch eine positive Kasse und auch ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften, dann ist das beste Ergebnis der letzten 20 Jahre bei ThyssenKrupp. Also insofern, deswegen ganz klar, wir fühlen uns bestätigt in dem Handeln, wie wir das jetzt initiiert haben. Und im Übrigen, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig zu sagen, was man anders macht. Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht richtig beurteilen, sondern wir haben unseren Plan und mit diesem Plan arbeiten wir sehr diszipliniert nach vorne und die Ergebnisse werden kommen.
Aber nur fürs Protokoll, unterm Strich tiefrote Zahlen, ne? Also das, selbst wenn Sie sagen, operativ gab es Verbesserungen, ist ja immer noch tiefrot, ne?
Der Punkt, den Sie hier ansprechen, der ist natürlich vor dem Hintergrund zu berücksichtigen, dass wir viele, jetzt wird es sehr technisch, es tut mir leid, aber sehr viele Abschreibungen, Sonderabschreibungen im Stahl vornehmen mussten, weil der Plan nach vorne, den wir im Stahl hatten, deswegen brauchen wir ja einen neuen Businessplan, weil der diese Werte nicht rechtfertigt hat, die in der Bilanz stehen.
Über den Stahl sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher. Wir wollten, glaube ich, noch erstmal ein bisschen persönlicher bleiben.
Genau, Ihre Leistungsbilanz haben Sie jetzt sehr positiv dargestellt. Es gibt Leute, die stellen sie möglicherweise auch ein bisschen negativer dar. Der Aktienkurs zuletzt zwar etwas gestiegen, aber ist niedriger als vor 2 Jahren, als sie angefangen haben. Aktionärsvertreter sind relativ zerknirscht. Zahlreiche Top-Manager sind gegangen. Die Führung der Stahlsparte hat die Brocken hingeworfen, mal salopp gesagt. Die IG Metall würde sagen, weil sie rausgeekelt haben. Es gibt diese Massendemos von Beschäftigten und selbst der CDU-Ministerpräsident zeigt sich in letzter Zeit lieber mit Gewerkschaftsvertretern als mit ihnen. Wie zufrieden sind Sie denn? Also haben Sie auch sowas, wo Sie sagen, ja, das hätte besser laufen können? Oder sind Sie komplett zufrieden mit den ersten 2 Jahren?
Also ich würde versuchen, immer faktenbasiert zu argumentieren. Und wir haben jetzt eine Hauptversammlung vor kurzem durchgeführt. Und in der Hauptversammlung gab es ein deutliches Votum der Aktionäre mit 96%. Sogar ein bisschen drüber, 96% Zustimmung für das, was Vorstand und Aufsichtsrat im Konzern in den letzten 12 Monaten, also in dem davorliegenden Jahr, gemacht haben. Das heißt, man muss auf der einen Seite die Fakten sehen und dann gab's natürlich auch ein paar Aktionärsvertreter, das war aber unterhalb der 4%, die die kritische Stimmen geäußert haben, weil vor, also zum Beispiel die Sanierungspläne nicht schnell genug gingen oder die andere Kritikpunkte da waren. Das muss man akzeptieren. Das ist auch richtig so in Publikumsgesellschaften. Feedback gehört dazu. Dieser Zustimmungsgrad ist erstmal ein Faktum. Das ist eine objektive Größe. Insofern fühlen wir uns auf dem richtigen Weg. Ist alles zu 100% so gelaufen, wie wir es wollten? Sicherlich nicht. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, es ist, glaube ich, eher hervorzuheben, dass der neue Stahlvorstand Dennis Grimm, Marie Jaroni, Dirk Schulte und Philipp Konze einen guten Plan aufgestellt haben, den sie kommuniziert haben, nach wenigen Monaten im Amt, gut vorbereitet, gut argumentiert. Und ich glaube, wir müssen uns auf die konsequenten Auswirkungen konzentrieren, die unser Handeln im Sommer hatte. Und insofern, wir marschieren voran mit den richtigen Schritten und auch mit den richtigen Menschen.
Das heißt, diesen Moment, von dem Sie im Sommer sprechen, das ist die Aufsichtsratssitzung im Stahl, wo es dann einen relativ großen Konflikt gab.
Wissen Sie, die Aufsichtsratssitzungen sind per Gesetz geheim. Und insofern ist es nicht gestattet, über Aufsichtsratssitzungen zu berichten. Das, was berichtet wurde, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich kann das nicht kommentieren. Und für mich ist nach wie vor wichtig, dass wir diese Situation wirklich genutzt haben. Wir haben jetzt ein neues Management und das neue Management tut viele richtige Dinge. Und wir sind davon überzeugt, dass mit dem neuen Management wir müssen den Stahlbereich fit machen, weil wir es den Menschen im Stahlbereich schuldig sind. Und das ist das Wichtigste für uns und auch für mich.
Dass Sie die Zustimmungsergebnisse bei der Hauptversammlung ansprechen, ist legitim. Gab natürlich aber auch eine Stimmung und sehr viele kritische Wortäußerungen. Deka beispielsweise hat sich sehr unzufrieden gezeigt und auch der Deutsche Bankfonds DWS mit harscher Kritik, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Es gab sehr viele kritische Stimmen, selbst auch Herr Tüngler, der ein bisschen moderater sich geäußert hat. Aber es war natürlich schon auch eine Stimmung, die vermittelt wurde. Viel mehr Kritik kommt natürlich von der Arbeit. Arbeitnehmerseite gemessen daran. Konflikte gab es bei der ThyssenKrupp schon oft, aber selten waren die so persönlich. Die IG Metall hat von einem Scherbenhaufen gesprochen, den sie hinterlassen haben. Und wir würden gerne mal einen O-Ton uns anhören, den unsere Hörerinnen und Hörer kennen von Tekin Nasikol, was wir auch ja schon mal im Podcast hatten.
Herr Lopez hat alle aus dem Weg geräumt, die von Stahl etwas verstehen. Und er setzt mit brachialer Gewalt seinen Plan um. Er hat eine Kultur der Angst geschaffen. Wie soll in diesem Umfeld die Performance in einem Unternehmen gesteigert werden? Mit Ausnahme von Arbeitnehmervertretern traut sich niemand mehr, etwas zu sagen. Die Mitbestimmung wird Herr Lopez nicht kleinkriegen. Sie ist ein Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft und Herr Lopez sollte endlich verstehen, dass er hier auf Granit beißt.
Das ist immerhin der Konzernbetriebsratsvorsitzende, der das sagt, also ein ganz wichtiger Mann im Unternehmen. Ja, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ich glaube, der faktische Hintergrund, da muss man sehen, ist auch hier, wir haben einen sehr schlagkräftigen Vorstand im Stahl zusammengestellt. Dieser Vorstand im Stahl hat einen sehr soliden Plan jetzt präsentiert. Und deswegen, wir müssen nach vorne schauen. Diese Pläne werden diskutiert mit den Arbeitnehmervertretern. Das heißt, da gibt es etablierte Prozesse. Und diese etablierten Prozesse werden gelebt. Die wurden schon immer gelebt und werden auch jetzt gelebt und werden auch immer gelebt werden, weil das ist unsere Kultur. Und die Frage hinsichtlich der Kompetenz des Managements, wir haben die Managerinnen und Manager sorgfältig ausgewählt und fühlen uns da sehr komfortabel. Also da kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem aktuellen Stahlvorstand.
Und Kultur der Angst, weisen Sie das zurück?
Es gibt keine Kultur der Angst, weil wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das ist, glaube ich, schon legitim. In Fragen, die Strategie anbetrifft, kann man immer diskutieren. Am Ende des Tages ist es wichtig und dafür gibt es die vorgesehenen Prozesse, dass man innerhalb der vorgesehenen Prozesse das dann auch zu einem Ende bringt. Insofern, ich glaube nicht, dass es eine Kultur der Angst gibt. Im Gegenteil, wenn Sie jetzt sehen, die Top 100 Veranstaltungen, die wir jetzt absolviert haben in den letzten 12 Monaten, da ist gerade, also wenn die Top 100 Führungskräfte zusammenkommen, da ist gerade der Punkt, der sehr hoch bewertet wird, dass man zuhört, dass offen die Probleme angesprochen werden können, weil nur wenn man die Probleme offen anspricht, dann kann man auch Lösungen finden. Und wie gesagt, unsere Mission ist eine gute Mission. Wir wollen die Probleme offen ansprechen. Wir sprechen die Probleme offen an und wir werden sie auch offen lösen, aber nicht halbherzig.
Da brauchen Sie natürlich ein bisschen die IG Metall auch für, wenn Sie die Probleme lösen wollen. Wie ist Ihr Verhältnis zu denen? Ist es übertrieben zu sagen, das ist schon reichlich zerrüttet, das Verhältnis zur IG Metall? Wir haben gerade Tekin Nasikol ja gehört.
Also ich habe die Mission ja schon mehrfach jetzt beschrieben, die wir haben und da geht's um viele inhaltliche Themen. Und diese inhaltlichen Themen, die sind in der Diskussion und die werden auch in einer vernünftigen Diskussionskultur geführt. Also insofern, ich glaube, wenn wir auf die inhaltlichen Themen schauen, dann brauchen wir diese anderen Themen nicht in den Vordergrund zu schieben, sondern wir müssen wirklich uns konzentrieren auf, wie machen wir den Stahlwettbewerb. Schauen Sie, der Stahl ist der größte Stahlhersteller in Deutschland, hat die schlechteste Leistung. Das ist ein Fakt, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Da ist nichts, was man zerrüttet nennen kann, sondern das sind Dinge, die können Sie in den letzten Jahren einfach ablesen. Und ich möchte dazu sagen, wir müssen ja nicht nur den Stahlbereich zukunftsfähig aufstellen, sondern das gilt ja für die anderen vier Segmente auch. Und in allen anderen vier Segmenten laufen genauso Verbesserungsprogramme, Ergebnisprogramme, um die Leistungsfähigkeit der ThyssenKrupp AG insgesamt zu verbessern. Und wie gesagt, es geht wirklich, wirklich um viele, viele inhaltliche Fragen. Und auf die müssen wir uns auch konzentrieren.
Lassen Sie uns mal über die Stahlsparte konkret reden. Sie haben eben schon sich zum Stahl bekannt. Würden Sie so weit gehen? Olaf Scholz hat, glaube ich, kürzlich gesagt, auch in 100 Jahren wird es noch Stahlherstellung und Weiterverarbeitung im Ruhrgebiet geben. Würden Sie auch sagen, auch in 100 Jahren oder sei es in 10 Jahren wird auf jeden Fall ThyssenKrupp noch Stahl produzieren und zwar in der Form wie heute auch?
Sie nicken? Es muss. Die Frage ist genau die richtige, weil genau deswegen müssen wir ja fit werden. Wir werden nur in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, In 100 Jahren würde ich das jetzt noch nicht postulieren wollen, weil vielleicht gibt es da andere Materialien, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber in den nächsten 50 Jahren, wir werden hier eine wettbewerbsfähige Stahlproduktion haben, weil wir dafür Sorge tragen werden, dass sie wettbewerbsfähig ist.
Und Sie wollen dafür Sorge tragen, indem Sie erstmal sehr, sehr harte Einschnitte vornehmen möchten. 11.000 Stellen sollen entweder abgebaut oder outgesourced werden. Das ist für viele Menschen natürlich ein Schock gewesen, als sie das gehört haben. Gerade Duisburg ist da sehr stark betroffen, soll aber auch ein Werk in Südwestfalen geschlossen werden, in Eichen. In Bochum soll früher als geplant auch ein Werk heruntergefahren werden. Diese 11.000 Stellen, wie erklärt man das in Duisburg am Stammtisch den Stahlarbeitern, wenn die da in der Eckkneipe sitzen, sie gehen da rein, sagen es den Leuten, wie hört sich das dann an?
Also das ist natürlich eine sehr sensible und sehr komplizierte Botschaft, weil es erstmal Zukunft nimmt für viele Menschen. Und das wissen wir und das respektieren wir auch. Und deswegen sagen wir ja auch, wir sind ja uns, fühlen uns auch verpflichtet, das Ganze, was immer notwendig ist zu tun, auch sozialverträglich zu tun. Das heißt, die Botschaft ist eine sehr schwierige Botschaft. Es ist auch kompliziert, das mit Empathie rüberzubringen. Das ist uns wohl sehr bewusst. Wir können in dieser Phase, die jetzt vor uns liegt, mit sozialverträglichen Lösungen diesen schwierigen Dialog führen und das werden wir auch tun.
Aber warum tun Sie sich so schwer zu sagen, wir schließen betriebsbedingte Kündigungen aus? Sie haben ja jetzt auch so sinngemäß gesagt, wir wollen ... etwas machen. Wenn Sie die ausschließen würden, dann hätten Sie, glaube ich, schon viel erreicht. Zumindest würden Sie auch mit den Partnern, mit denen Sie am Ende klarkommen müssen, mit den Arbeitnehmervertretern, sich vielleicht wieder an den Tisch setzen können. Im Moment kommen die ja nicht an den Tisch, ne?
Also ich glaube, dass es sehr wohl einen Dialog, einen konstruktiven Dialog in dieser schwierigen Fragestellung geben wird. Und ich baue fest darauf, dass wir in den inhaltlichen Fragen uns bewegen und darüber hinaus, wie schon eben gerade gesagt, natürlich das Ganze vor dem Hintergrund sozialverträglicher Lösungen machen werden.
Es gibt ja ein Beispiel, ne? Volkswagen. Die haben gesagt, wir verzichten auf die Werksschließung, wir verzichten auf betriebsbedingte Kündigung, aber es werden Stellen abgebaut. Ist das ein Vorbild für ThyssenKrupp?
Jeder Fall liegt natürlich ein wenig anders. Ich kenne den VW-Fall sehr gut und bin aber jetzt nicht autorisiert, mich dazu zu äußern.
Also finden eigentlich gar nicht so schlecht.
Der Punkt ist, ich glaube, wir müssen mit unseren Arbeitnehmervertretern in diesen Dialog kommen. Das werden wir auch tun und wir werden gute Lösungen auch in dieser schwierigen Phase des Stahls, des Stahlunternehmens, werden wir auch gute Lösungen finden, da bin ich sicher.
Sie haben eben schon mal gesagt, Sie wollen eigentlich konkreter, inhaltlicher werden bei diesen 11.000 Stellen, die abgebaut oder outgesourced werden sollen. So richtig viel mehr über den Zukunftsplan, außer die Stellenzahl ist noch nicht bekannt geworden. Kommt das noch? Und wenn ja, wann?
Ich glaube, das ist eine gut gelebte Tradition in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, dass man die inhaltliche Diskussion erstmal mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen führt, also mit unseren Leuten im Betrieb, mit unseren Betriebsräten, mit der IG Metall. Und sobald dieser Dialog stattgefunden hat im Detail und diese Diskussion im Detail, dann kann man auch andere partizipieren lassen. Aber ich denke, der ganz, ganz wichtige Schritt ist erstmal jetzt innerhalb des Unternehmens die Dinge zu besprechen, so wie wir das in unseren Prozessen auch vorgesehen haben, mit Einbeziehung der jeweiligen Betriebseinheiten, mit den Mitarbeitervertretern und Vertreterinnen und dann entsprechend zugegebener Zeit, sobald verkündet werden kann, weil man sich auf einen inhaltlichen Punkt geeinigt hat, das dann auch zu kommunizieren. Ich denke, das ist der richtige Weg, weil wir damit innerhalb der definierten Prozesse im Unternehmen bleiben.
Was ist die gegebene Zeit? Haben Sie dann Zeithorizont, diesen Frühjahr, diesen Sommer, diesen Herbst?
Auch das ist etwas, was wir mit den Arbeitnehmervertretern vereinbaren werden, weil ich glaube, wissen Sie, das ist ein sehr delikater Prozess, muss sehr sensibel gehandhabt werden. die Verkündung dieser Werte ist in unserem Unternehmen, wäre in allen anderen Unternehmen auch immer ein Schock gewesen für Öffentlichkeit, für alle Betroffenen. Insofern, ich glaube, der Dialog jetzt ist Zeitlinie, inhaltlicher Rahmen, sozialverträgliche Lösungen. Und wenn wir so weit sind, bin ich sicher, dass wir dann auch einen gemeinsamen Weg finden, das zu kommunizieren zwischen IG Metall, Arbeitnehmervertretern und uns.
Es gibt ja ein Bangen an verschiedenen Standorten. Den Standort Eichen in Südwestfalen habe ich erwähnt. Da geht es um etwa 600 Arbeitsplätze, die vielleicht da nicht mehr existieren in Zukunft, wenn dieses Werk tatsächlich geschlossen werden sollte. Sie sagen, wir sprechen ja noch mit den Arbeitnehmervertretern. Dann bangen die Menschen bei HKM, Hüttenwerke Krupp Mannesmann im Duisburger Süden. Da geht es immerhin um rund 3000 Arbeitsplätze. ThyssenKrupp hält da die Hälfte der Anteile. Kurz bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, gab es da aktuelle News. Ein Investor ist abgesprungen, auf den man große Hoffnungen gesetzt hat. CE Capital, die sind raus. Die sagen, wir stehen nicht mehr zur Verfügung. ThyssenKrupp hat gesagt, wir schließen das Werk, wenn es keinen Investor gibt. Ist das jetzt das Todesurteil für HKM gewesen?
Also zunächst einmal bedauern wir natürlich sehr, dass dieser potenzielle Investor keine Möglichkeit gefunden hat, an diesem Prozess weiterzuarbeiten und weiter mitzumachen, mit uns gemeinsam eine Lösung zu finden. Weil wir hätten natürlich einen Verkauf, das haben wir auch immer wieder betont, absolut favorisiert. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch immer klar kommuniziert haben, als Eigentümer, wir sind ja drei Eigentümer, das ist ThyssenKrupp, das ist die Salzgitter AG und das ist Vallourec, die Eigentümer haben aber sich auch immer wieder geäußert, dass wenn es keine Verkaufsmöglichkeit gibt, dass wir dann die Schließung vollziehen müssen. Und insofern, wie gesagt, tut es uns natürlich leid, das gehört zu haben. Und müssen das jetzt erstmal respektieren, akzeptieren und verarbeiten, was das jetzt für die nächste Stufe bedeutet.
Die 3000 Menschen, um die es da geht, kann man die auffangen bei Ihnen, bei ThyssenKrupp oder ThyssenKrupp Steel?
Ich glaube, dass die Möglichkeiten aufgrund der Maßnahmen, die Sie haben ja beschrieben, welche Maßnahmen da zumindest im Groben gekennzeichnet wurden. Einzelfälle kann man natürlich nie ausschließen, aber vom Grundsatz her wird das schwierig.
Das heißt Transfergesellschaft oder Arbeitsamt?
Das heißt in erster Linie auch hier wieder ein sehr intensiver Dialog mit den Arbeitnehmervertretern und dann die Suche nach den geeigneten Lösungen.
Die SPD in NRW hat gerade schon gefordert, zumindest einen temporären Einstieg des Staates bei HKM. Ist noch sehr frisch. Wäre das aus Ihrer Sicht eine Idee?
Ich glaube, dass wir den Stahlbereich stark machen müssen, weil er wettbewerbsfähig ist. Und Subventionen machen die Geschäfte nicht wettbewerbsfähig per se. Das ist jetzt ein weites Feld, deswegen sollten wir das einschränken. Ich glaube, dass wir haben de facto die Möglichkeit, unsere Stahlsparte stark zu machen. Wir brauchen da keinen Staatseinstieg und auch keine Subventionen, sondern wir können das aus eigener Kraft heraus stemmen, wenn wir uns jetzt fit machen. Dazu gehören die Schritte, die wir beschrieben haben, mit den entsprechenden Anpassungen.
Wobei es ein paar Subventionen schon gibt, ne, die 2 Milliarden, wenn sie denn fließen, komplett für den Aufbau einer Grünstahlanlage.
Ja, das ist ein bisschen anders gelagert, weil diese Transformation, diese CO2-Reduzierung, die steht natürlich absolut im Vordergrund. Und denken Sie bitte dran, dass wir logischerweise auch da der Frontrunner sind, als Frontrunner gehandelt werden für den Wasserstoffverbrauch in Deutschland. Also das ist ein bisschen anders gelagert. Das ist aus meiner Perspektive eine finanzielle Unterstützung, aber hat nicht den Charakter einer Subvention. Das würde ich anders sehen.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Sie haben noch ein anderes Element quasi dieses Zukunftsplans auch für den Stahl, ist ja ziemlich eindeutig. Ihr Investor für ThyssenKrupp Steel, nämlich Daniel Kretinsky, dem haben Sie schon 20% der Anteile am Stahl verkauft. 50% soll es jetzt werden. Was kann denn der besser als das bisherige ThyssenKrupp-Management?
Ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist zu verstehen, dass wir in 10 bis 20 Jahren in der Stahlproduktion 50% an Kosten haben werden, die Energie sind. Diese 50% Kosten, die Energie sind, ist Wasserstoff, ist Gas und ist Elektrizität. Und deswegen war es für mich absolut intuitiv, dass wenn ich einen Partner suche, der Energie kann, der Energie trading kann, der die gesamte Expertise an Energie hat. Wir hatten im Rahmen der Top 100, des Top 100 Treffens in ThyssenKrupp einen wunderbaren Vortrag von einem Berater, der spezialisiert ist auf Energie und der die gesamte Komplexität der energiebezogenen Themen dargelegt hat. Und das hat, also wenn es nicht schon längst klar gewesen wäre, dann wäre das die letzte Bestätigung gewesen, die uns dazu verleitet hätte zu sagen, wir brauchen für einen Bereich, der 50% an Kosten Energie haben wird in 10 Jahren, brauchen wir einen Energiespezialisten. Und das ist der Grund, warum wir so eng an dem Herrn Kretinsky dran sind.
Was hat Kretinsky bezahlt für die 20%?
Das ist einfach beantwortbar, weil wir haben ja vorhin gesprochen über, das ist jetzt wieder sehr technisch, tut mir leid, aber ich muss diesen Ausflug in die Finanztechnik nochmal machen. Er ist ja eingestiegen mit 20% und es hat kein Impairment gegeben. Also es hat keine Wertreduzierung gegeben in dem Moment. Also hat er genau das gezahlt, was in dem Moment der Wert war von 20% vom Stahl.
Okay, dann müssen wir uns nochmal helfen. Was stand da in den Büchern zu dem Zeitpunkt?
Das hätten Sie wahrscheinlich nicht ablesen können, weil wir diese Zahl nicht veröffentlichen. Insofern, das Indiz ist aber das Richtige, ne? Also der Einstieg war genau mit dem Wert, mit dem wir in den Büchern diese Einheit haben. Und sein Commitment.
Aber Sie sagen, wir veröffentlichen das nicht, ne? Also Sie sagen nicht, das hat er gezahlt, nur um das kurz festzuhalten. Schade eigentlich, weil man wüsste ja gerne, wie viel Geld steckt denn im Unternehmen, weil man möchte ja gerne auch wissen, hat das eine Zukunft, gibt es da eine finanzielle Basis für eine selbstständige Aufstellung? Das ist ja ein ganz entscheidender Knackpunkt, deshalb fragen wir an der Stelle auch nach. Einfach, Sie möchten ja den Stahlbereich ausgliedern, verselbstständigen und das klappt halt nur, wenn da genug Geld da ist, weil sonst wird das Unternehmen umkippen beim ersten großen Sturm sozusagen. Kriegen Sie das denn hin, sozusagen den Stahl rauszubekommen?
Wir haben natürlich in dem Moment, wenn wir den Stahl fit gemacht haben, wettbewerbsfähig gemacht haben, dann haben wir natürlich auch die Zukunft finanziell abgesichert, weil jeder, der ein fittes Unternehmen hat, kann sich aus sich selbst heraus auch finanzieren.
Und aber genau, es braucht auch erstmal ein bisschen Geld. Damit das Unternehmen erstmal fit ist, braucht es auch erstmal Geld.
Naja gut, jede Verselbstständigung hat natürlich zur Folge, dass sie ein gewisses Eigenkapital und ein gewisses Fremdkapital haben. Ne, das sehen Sie hier an der Funke Mediengruppe ja auch. Sie haben ja auch ein gewisses Eigenkapital, ein gewisses Fremdkapital. Und mit diesem Fremd- und Eigenkapital operieren sie. Und das braucht natürlich jedes selbstständige Unternehmen, also völlig klar, es braucht eine vernünftige Kapitalstruktur, die Voraussetzung ist, nachdem man saniert hat, die Voraussetzung ist, damit man dann das Unternehmen operieren kann.
Jetzt haben Sie aber bei CE Capital gesehen, da kann jemand auch ganz schön schnell raus sein und sagen, ich verhandle nicht mehr weiter. Bei Kretinsky gibt es jetzt auch einen Menschen, auf den so große Hoffnungen gesetzt werden. Irgendwie hat man ja den Eindruck, der hat eine super Ausgangsposition für Verhandlungen. Also was können Sie denn da in den Verhandlungen eigentlich einbringen?
Naja gut, wir müssen, und das ist auch das, was wir tun, die Werthaltigkeit des Stahls erstmal herstellen. In dem Moment, wo man sie hergestellt hat, dann kann man sie auch dann diskutieren. Und deswegen ist auch so wichtig, dass in der Reihenfolge jetzt erstmal der Stahl fit gemacht wird. Das heißt mit anderen Worten, der Stahl-Businessplan fertiggestellt wird. Und dann kann man dann sehen, wie eine Finanzierung aussieht, ne? Wie viel Eigenkapital, wie viel Fremdkapital und kann dann auch die Anteile entsprechend diskutieren.
Das heißt, Werthaltigkeit herstellen, um das mal für unsere Hörerinnen und Hörer zu sagen, heißt, es wird Geld fließen müssen vom jetzigen ThyssenKrupp-Mutterkonzern in den Stahlbereich.
Naja gut, das ist eine zwangsläufige Folge. Wenn ich sage, dass ein Unternehmen Eigenkapital und Fremdkapital braucht, dann muss man diese Größenordnung definieren und dann das umsetzen.
Ich glaube, gemeint war auch, dass erstmal saniert werden muss und dann kann man mit Herrn Kretinsky einen Deal machen. Klammer auf, aber erstmal sanieren heißt, Sie müssen sich auch erstmal mit den Arbeitnehmervertretern einigen.
Ganz genau.
Sie müssen schon irgendwie da zusammenkommen.
Also absolut. Das ist absolut die Grundvoraussetzung.
Und das sind dann auch die Grundvoraussetzungen, um überhaupt irgendwann darüber zu reden, ob Kretinsky auf 50% aufstockt?
Das hängt alles miteinander zusammen, selbstverständlich.
Das könnte man natürlich ketzerisch sagen. Wenn die IG Metall diesen Prozess nicht konsensual begleitet, dann wird das mit Kretinsky auch nicht klappen.
Ich kann das jetzt nicht bewerten. Wir müssen die Menschen in den Vordergrund nehmen. Und wir müssen die Menschen in den Vordergrund nehmen. Die Menschen brauchen Klarheit. Und diese Klarheit, die ist notwendig. Jeder braucht eine Zukunftsperspektive und die müssen wir bald herstellen. Und insofern bin ich da jetzt nicht bange, dass wir bald auch Lösungen auf dem Tisch haben.
Eine Angst bei dieser Zukunftsperspektive ist, glaube ich, von vielen, dass Kretinsky, Ulf hat es eben schon mal angedeutet, natürlich sich auch wieder zurückziehen könnte. Er hat eine Klausel in seinen Verträgen, die ihm diesen Ausstieg jederzeit auch wieder ermöglicht. War es notwendig, so in ihn in so eine gute Verhandlungsposition zu versetzen, damit er überhaupt eingestiegen ist?
Ich glaube, dass wir in Verträgen immer darauf achten sollten, dass die Ausstiegsbedingungen für beide Seiten gleich sind. Mhm. Insofern die Ausstiegsbedingungen, die gilt natürlich für beide. Das ist in Verträgen dieser Art auch üblich.
Unter welchen Bedingungen dürfte Kretinsky aussteigen?
Das obliegt natürlich den beiden Vertragsparteien, das entsprechend zu besprechen, aber das ist keine Sache, die wir öffentlich machen, weil Vertraulichkeit vereinbart ist. Aber gehen Sie bitte davon aus, die entsprechenden Vorgänge sind für beide Parteien gleich. Ja, also aber wie gesagt, das ist bei solchen Verträgen üblich.
Damit es in Duisburg weitergeht mit der Stahlproduktion, muss das klappen mit dem Produzieren von grünem Stahl. Sie haben da große Pläne, eine Direktproduktionsanlage soll aufgebaut werden. Dafür will der Staat bis zu 2 Milliarden Euro bereitstellen. Sie selbst haben ursprünglich auch gesagt, 1 Milliarde geben wir auch dazu. Jetzt hat selbst der Ministerpräsident Wüst gesagt, die Entscheidung, dabei 2 Nächte lang schlecht geschlafen, als die zu treffen gewesen sei. Wenn Sie an die DRI-Anlage denken, schlafen Sie da manchmal auch schlecht?
Ich glaube, die Frage ist, wann kriegen wir ausreichend Wasserstoff? Und zwar grünen Wasserstoff. Und das ist eine Frage, die ganz entscheidend ist. Wir können, Gott sei Dank, und deswegen schlafen wir nicht unruhig, weil wir die Anlage auch mit Gas betreiben können. Und wir müssen immer wieder uns daran zurück...
Also Erdgas, ne?
Genau. Wir müssen uns immer wieder daran zurückerinnern, was wollen wir eigentlich? Wir wollen ja dekarbonisieren. Und das Ziel ist Dekarbonisierung. Und mit dem Einsatz von Gas kann ich bis zu 50% die CO2-Emissionen reduzieren. Das heißt, wir müssen da, deswegen ist es so wichtig, dass das Ziel der Dekarbonisierung immer wieder in den Vordergrund rückt, müssen wir, wenn kein ausreichender Wasserstoff vorhanden ist in der mit wettbewerbsfähigen Kosten, müssen wir immer auch mit berücksichtigen, dass das Ziel trotzdem nicht gefährdet ist. Zumindest ein ganz entscheidender Schritt, nämlich die Halbierung der CO2-Emissionen, dass die auch vollzogen werden kann mit dem Einsatz von Gas. Also insofern ganz, 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 ganz wichtig, das im Auge zu behalten. Es geht um Dekarbonisierung.
Ist ja was Ungewöhnliches passiert. Ihr Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Russwurm hat gesagt, es gäbe Mehrkosten mit Blick auf die DRI-Anlage, aber danach wurde nie beziffert, wie stark denn die Kosten da steigen. Können Sie da jetzt mal für Aufklärung sorgen?
Also ich glaube, die Frage, die müssen wir beantworten, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Die Mehrkosten werden angeschaut, werden analysiert. Wir lassen uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Aber wir müssen sehen, dass wir jetzt so viel wie möglich so viel wie möglich da mitigieren können und dann werden wir uns zu gegebener Zeit sicherlich dazu äußern.
Wo liegt das Problem? Warum gibt es diese Mehrkosten? Was ist da komplizierter geworden als gedacht?
Ich glaube, der Punkt bei dieser Anlage ist zum einen die Dimension und natürlich auch die Lage. Und
Stichwort Lärmschutz.
Also, ja, es gibt verschiedene Elemente, die an dieser Stelle zu berücksichtigen sind, und insofern es ist ein gewaltiges Unterfangen, es ist ein gewaltiges Gebäude, ja, und insofern haben wir daran zu arbeiten, dass das auch wirklich zum Laufen kommt in kürzer Zeit mit entsprechender Leistungsfähigkeit. Das ist
ein gewaltiges Gebäude. Man kennt die Hochöfen, die da stehen. Die DRI-Anlage wird noch mal ein Stück größer. Das ist auch eine riesige Baustelle. Also 1500 Leute, wurde kürzlich noch mal kommuniziert, sind damit bald auch befasst, sagt das Unternehmen. Das dauert auch natürlich, das zu bauen. Jetzt haben wir schon 2025. Sie sagen, irgendwann 2027 soll es losgehen. Dabei bleibt es im Laufe des Jahres 2027. Und wann genau 2027 starten Sie?
Also die Vorhersagen sind natürlich immer schwierig. Also wir werden in dieser Dimension tatsächlich auch dann in die Produktion kommen. Aber ich denke, wichtig derzeit ist, dass wir vor allen Dingen absichern die entsprechende Versorgung mit Gas und mit den entsprechenden Rohstoffen, wenn Sie so wollen.
Ja, Sie müssen ja irgendwann noch Wasserstoffverträge schließen, und vor allem ist diese Förderung des Staates ja an den Wasserstoffhochlauf gekoppelt. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Wenn das dann nicht da ist, die Wasserstoffversorgung, heißt, Sie müssen die Verträge mit der Bundesregierung nochmal aufschnüren. Sie möchten da vielleicht Zugeständnisse der Bundesregierung haben?
Ich glaube, die Vorhersage zu dem Zeitpunkt, als das geplant wurde, war schon, dass ein gewisses Maß an Wasserstoff da ist. Man hat aber immer wieder vernünftigerweise drauf geschaut, zu sagen, der Hochlauf kann auch bedingt durch fehlende Transportmittel oder fehlender Wettbewerbsfähigkeit in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen sein, und hat sich, glaube ich, schon damit beschäftigt, dass der Hochlauf vielleicht am Ende ein bisschen anders werden könnte als initial geplant.
Sie haben eben ein fast schon leidenschaftliches Plädoyer für den Stahl oder ein Glauben an den Stahl hier im Ruhrgebiet geäußert. Wir haben in diesem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen. Früher war das Ruhrgebiet ja, hatte quasi einen unschlagbaren Standortvorteil für die Stahlproduktion. Die Kohle aus den Zechen, die war irgendwie direkt vor Ort. Heute haben andere Orte diese Standortvorteile. Also wir denken an Nordschweden, da gibt es grüne Energie, ausreichend Wasserstoff, die notwendigen Erze sind um die Ecke. Da drängt sich die Frage aus, bestärkt Sie das eher in der Einschätzung, dass ein Teilverkauf der Stahlsparte unumgänglich ist, weil es halt vielleicht doch gar nicht so gut aussieht?
Also wir müssen sehen, Stahl ist ein ziemlich lokales Geschäft. Also 80% unserer Kunden liegen in weniger als 500 Kilometer Entfernung. Also der Radius um Duisburg herum sind 500 Kilometer, und da liegen 80% unserer Kunden. Das heißt, wir sehen natürlich die anderen Stahlhersteller, insbesondere in Europa, die einfach einen gewissen Standortvorteil haben auf der Input-Seite, aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich einen Vorteil auf der Kundenseite und in der Kundenversorgung. Wir müssen ja auch mit den Kunden, wir sind ja in Hightech unterwegs, spezifisch mit den Automobilkunden. Dazu brauchen sie Nähe, sie müssen zusammen analysieren, sie müssen zusammen die entsprechenden Projekte auch bearbeiten. Also es wird immer wichtig sein, dieses Geschäft als lokales Geschäft zu betreiben. Und natürlich gibt's Wettbewerber. Das ist völlig natürlich. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass Deutschland und Europa eine funktionierende, eine wettbewerbsfähige Stahl, Herstellung benötigt. Und dazu müssen wir uns alle fit machen mit schlanken Strukturen, mit Technologie und ja einfach versuchen, diese schlanken Strukturen auch immer wieder beizubehalten, damit diese Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist.
Sie sind der Chef von ThyssenKrupp, da gehören immer noch fast 100.000 Beschäftigte dazu. Davon sind 27.000 im Stahl, das muss man auch mal dazu sagen. Sie wollen den Stahl ausgliedern, diese 27.000, da soll es einen Arbeitsplatzabbau geben. Sie wollen die Marine auch ausgliedern, also die Fertigung von U-Booten. Da ist auch, ja, technisch nennt sich das dann Spin-off, da wird ja jetzt ein Börsengang diskutiert. Man fragt sich natürlich, wofür steht denn dann ThyssenKrupp noch? Was ist ThyssenKrupp? Oder böse Stimmen sagen, hier geht es eigentlich um eine Zerschlagung, ThyssenKrupp wird auseinandergenommen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Was ist Ihr Zielbild von ThyssenKrupp?
Für mich ist es wichtig, und das haben wir auch wieder sehr intensiv diskutiert in dem Top 100-Kreis, für mich ist es sehr wichtig, dass wir sehr starke, wettbewerbsfähige Einheiten haben. Wir haben 5 Einheiten, Sie haben es eben gerade gesagt. Im Übrigen, die Marine-Geschichte ist eine fantastische Geschichte, weil wir natürlich jetzt das nachholen, was in Europa schon eigentlich seit vielen Jahren klar war, dass wir nämlich eigene Anstrengungen unternehmen müssen im Bereich Verteidigung, dass wir selbst Technologie bauen müssen im Bereich Verteidigung und dass wir auch da konsolidieren müssen im Bereich Verteidigung. Jetzt gebe ich Ihnen mal nur das Beispiel Marine. Was wollen wir da machen? Wir machen technisch gesprochen den Spin-off. Das bedeutet nichts anderes. Wir bringen das an die Börse und alle Aktionäre von ThyssenKrupp kriegen Aktien von dieser Einheit ungefähr unterhalb der 50%, weil wir behalten 51%. Also wir machen einen sogenannten Minority Spin. Und damit kriegen die Aktionäre Aktien von dieser neuen Einheit. Warum tun wir das? Weil wir natürlich sehen, das ist ein Wachstumsmarkt. In diesem Wachstumsmarkt wollen wir, weil wir der Technologieführer sind bei nicht-nuklearen U-Booten, also Weltmarktführer sind, und wir sind technologisch Spitze in der Software und in der Waffentechnik für U-Boote. Das heißt, dieses neue Unternehmen soll dazu dienen, auch dann zukünftig an dem Konsolidierungsprozess in Europa teilzuhaben. Sprich, dass wir andere U-Boot-Hersteller, andere signifikante Firmen in diesem Umfeld, dass wir die da mit auf den Weg nehmen. Und das ist ein sehr signifikanter Schritt, ein sehr strategischer Schritt für uns, aber auch für die Bundesrepublik Deutschland.
Wie schnell soll der Börsengang kommen?
Wir haben gesagt, wir wollen diesen Spin-off, den wollen wir im Kalenderjahr 2025 vollziehen.
Und die Bundesregierung steigt dann auch ein?
Wir sind mit der Bundesregierung natürlich im Gespräch. Die aktuellen Pläne zeigen erstmal, dass wir ThyssenKrupp behalten 51% und 49% würden die Aktionäre bekommen.
Zum absoluten Finale müssen wir natürlich auch nach Ihrer persönlichen Zukunft fragen. Sie selbst haben bei Amtsantritt einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Bald sind 2 Jahre um. Dann wird meistens darüber gesprochen, wie es weitergeht. Macht Ihnen der Job dennoch Spaß? Haben Sie Lust, weiterzumachen?
Also jeden Tag mehr. Und selbstverständlich, Sie sehen ja, mein Ziel, unser Ziel ist, was sehr, sehr robust ist für die Zukunft aufzustellen. Und insofern jeden Tag überzeugter, dass die Richtung die richtige ist und dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen das auch tatsächlich umsetzen können. Mit den beschriebenen Notwendigkeiten, und das ist nicht einfach, aber wir können dieses Unternehmen tatsächlich sehr, sehr gut weiterentwickeln.
Herr Lopez, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wir sind damit am Ende unserer Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für diese Woche sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.